Gegen den Klimawandel unternimmt niemand etwas. Wer hat, dem wird gegeben werden. Und Frauen verdienen weniger. War ja immer schon so. Man ärgert sich und macht weiter. Was aber, wenn nicht? Wir haben eine Idee. Die Falter Arena macht die Bühne frei für Menschen und Projekte, die das Land verändern. Mein Name ist Eva Konzett. Ich leite das Politikressort im Falter. Und am Sonntag, den 26. Mai, veranstalten wir im Wiener Stadtsaal die nächste Falter Arena. Mit dabei unter anderem der ehemalige Politiker und Neosänger Matthias Strolz, Theresa Imre von Magda, Sonja Jöchtl von Love Politics oder Kari Ochsner von Ochsner Wärmepumpen. Machen statt jammern. Wir schauen uns an, wie das funktionieren kann. Kommen auch Sie vorbei. Alle Informationen und Tickets finden Sie unter falter.at/arena.
Falter-Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots.
Als ein Kleiner war ich immer der Badwan, bis ich zu groß war. Und plötzlich schwimme ich in der kalten Donau und die Leute haben Angst vor mir. Aber zum Glück nicht alle. Ein paar haben mich geredet, weil sie gewusst haben. Er ist ein scharfer Zahn, aber ein gutes Sö.
Sie hörten Hans Krankl als Krokodil Bobby. Wir geben Tieren eine Stimme. Tierschutz Austria. Mehr auf tierschutz-austria.at.
Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falter Radio. Vor ziemlich genau 5 Jahren, am 17. Mai 2019, da platzte eine politische Bombe in Österreich. Der Spiegel und die Süddeutsche Zeitung haben an diesem Tag das Ibiza-Video veröffentlicht, in dem Heinz-Christian Strache einer falschen russischen Oligarchen nicht irgendwie die halbe Republik verkaufen wollte. Der Falter war an den Recherchen beteiligt und hat zeitgleich berichtet. Die 5 Minuten, in denen der damalige Vizekanzler Strache auf der inzwischen berühmten Finca auf Ibiza zu hören war und zu sehen war, erschütterten die Republik. Wie Vermögende über die Umwege von Vereinen und diversen anderen Konstruktionen die Gesetze über Parteispenden aushebeln können, das ist so unverblümt von Politikern nie zuvor ausgesprochen worden. Hören wir kurz hinein.
Es gibt ein paar sehr Vermögende, die zahlen zwischen 500.000 und 1,5 bis 2 Millionen.
Das ist nur jetzt überall.
Ja.
Also, die Euromatik zahlt alle. Euromatik.
Das sind Zitate, die inzwischen Teil der österreichischen Zeitgeschichte geworden sind. Die genannten Personen von Strache, genannten Personen, bestreiten jede illegale Spendentätigkeit. Was folgte, war das Ende der türkisblauen Koalition und ein mehrteiliger Zyklus von politischen Turbulenzen, die zur aktuellen Koalition von ÖVP und Grünen geführt haben. In der heutigen Sendung wollen wir noch einmal Revue passieren lassen, was damals passiert ist. Wir versuchen mit Distanz von ein paar Jahren zu klären, was diese Politbombe Ibiza für das politische Leben in Österreich bewirkt hat, was Sie immer schon über das Ibiza-Video wissen wollten. Es wird in dieser Sendung angesprochen werden. Ich begrüße sehr herzlich Julian Hessenthaler. Guten Tag.
Guten Tag.
Herr Hessenthaler hat die Falle für Heinz-Christian Strache vorbereitet und organisiert. Basiert auf Ibiza ist das alles Jahr 2017, also 2 Jahre vor der Veröffentlichung. Wann genau haben Sie eigentlich davon erfahren, jetzt wird veröffentlicht, jetzt kommt das an die Öffentlichkeit?
Und nachdem ich die Veröffentlichung ja begleitet habe, sozusagen, habe ich relativ genau gewusst, dann irgendwann, wann es veröffentlicht wird, sobald die Medien ihren Termin fixiert hatten. Also es war jetzt nicht ich, der einen Termin vorgegeben hat, aber ich war natürlich eingebunden, ich musste auch die Freigaben zeichnen etc. Dementsprechend war mir natürlich eigentlich den ganzen Weg entlang, glaube ich, sobald das den Medien klar war, war es mir dann auch relativ unmittelbar, glaube ich, klar.
Was war Ihre Reaktion, dass das veröffentlicht wird? Erleichterung, Anspannung oder vielleicht auch ein bisschen die Sorge, was jetzt kommt?
Nein, das war erstaunlicherweise primär tatsächlich Erleichterung. Es war, ich weiß nicht, wo man sich das irgendwie nachvollziehen kann oder vorstellen kann, aber es war eine doch nicht unbeachtliche Last, die ich dann doch relativ lange mit mir bereits herumgetragen hatte, die auch relativ doch Auswirkungen gezeigt hat, sowohl körperlich wie psychisch. mit der Zeit. Und es war dann schon befreiend. Mir war schon klar, dass das jetzt nicht das Ende der Sache ist und dass noch genug Stress auf mich zukommen wird. Aber es war was anderes. Ich habe es einmal verglichen, glaube ich, gegenüber dem Herrn Obermeier, glaube ich sogar. Es war kein Kampf gegen Schatten mehr, sondern es war halt jetzt ein offener Schlagabtausch. Das war irgendwie leichter, planbar, prognostizierbar, einschätzbar.
Ich freue mich sehr, dass aus München online der Investigativjournalist Bastian Obermeier zugeschaltet ist. Guten Tag, Herr Obermeier.
Hallo, servus.
Bastian Obermeier hat vor 5 Jahren in der Süddeutschen Zeitung die Veröffentlichung organisiert, gemeinsam mit seinem Kollegen Frederik Obermeier und den Spiegel-Journalisten. Barbara Todt ist hier im Podcast-Studio des Falter. Hallo, Barbara.
Hallo, Raimund.
Sie ist zuständig für das Medienressort im Falter und ebenfalls hier Falter-Chefredakteur Florian Klenk. Willkommen.
Hallo, Raimund.
Florian Klenk war damals tagelang verschwunden in den Tagen vor der Veröffentlichung. Es hat irgendwie so in der Redaktion ist gemunkelt worden, er hält sich wie irgendeine Geheimaktion in München auf, ist alles streng geheim. Und man hat schon gemunkelt irgendwie, das könnte der Regierung Kurz da nicht ganz gut gehen. Aber einige, auch redaktionsintern, haben sich gedacht, wer weiß, vielleicht ist das eine bisschen eine journalistische Übertreibung. Herr Obermeier, wie lange hat es gedauert, eigentlich vom Zeitpunkt, an dem Sie das Ibiza-Video in Händen gehalten haben, bis zu dem Moment, an dem Sie online gegangen sind?
Von dem Moment, wo wir es in den Händen gehalten haben, waren es, glaube ich, ungefähr 14 Tage. Vielleicht ein bisschen mehr oder weniger, das weiß ich nicht mehr so genau. Das Problem war mehr, dass wir schon fast ein Jahr lang davon wussten, es aber nicht in Händen hatten und nicht veröffentlichen konnten, und darunter gelitten haben, dass wir zwar uns relativ sicher waren, dass das alles stimmt, aber halt nicht veröffentlichen konnten, bis wir es nicht prüfen konnten. Und währenddessen diesem österreichischen Theater zuschauen mussten aus München und uns immer dachten, wenn wir jetzt könnten, wie wir wollten, dann wäre es hiermit vermutlich vorbei.
Und das waren dann ein paar Tage oder ein paar Wochen zwischen Veröffentlichung und der Präsenz des Videos bei Ihnen.
Sobald wir es quasi physisch in der Hand hatten, sobald wir quasi das Go bekommen hatten von Herrn Hessenthaler und das Video quasi auf Sticks hatten, haben wir 2 bis 3 Wochen gebraucht. Wir haben das dann sofort zu einem Forensiker gebracht, der hat das auf Echtheit überprüft. Währenddessen haben wir es irgendwie durchgehört mit 5 Leuten und versucht, quasi alles rauszuschreiben, parallel. Also wir damals bei der Süddeutschen. Parallel haben die Spiegelkollegen dasselbe gemacht und dann haben wir den Florian Klenk eingeladen nach München und der hat sich dann auch einmal oder mehrmals durchgehört und durchgeschaut und als wir uns dann alle in die Augen geschaut haben und gesagt haben, wir trauen diesem Material, das stimmt alles, da wurde nichts verfälscht, dann haben wir es so schnell wie möglich geschrieben, haben vorgehalten per SMS, WhatsApp bei Strache und Gdenos und sind dann rausgegangen.
Hat es eigentlich einen Moment gegeben in diesen Tagen, indem Sie gefürchtet haben, das gesamte Projekt kann noch schief gehen?
Ja, bis zum Schluss, ehrlich gesagt. Also wir hatten ja Panik, dass wir haben ja an dem Donnerstag vor dem Freitag, an dem wir dann veröffentlicht hatten, da haben wir die Anwalt von Herrn Strache bekommen. Und unsere große Sorge war, dass er sagen würde, ja, das stimmt schon, ich war da, aber nichts von dem, was ich da gesagt habe, habe ich ernst gemeint. Das war doch offensichtlich ein billiger Versuch, mich reinzulegen. Also habe ich da halt ein paar Stunden lang Schwachsinn erzählt, um zu schauen, wo das landet.
Was hat er denn gesagt?
Er hat gesagt, es war ein feuchtfröhlicher Abend und da war nichts zu sehen, bitte weitergehen. Und das war natürlich eine gute Antwort für uns, weil damit hat er nichts bestritten. Und damit wussten wir dann, jetzt können wir rausgehen. Aber das war erst am Tag vorher.
Florian Klenk, was war deine Rolle sozusagen als beigezogener Ösi?
Im Kabarettprogramm im Freien Schreiber sage ich immer, ich war so eine Art Translationswissenschaftler, weil das ja ein Video ist, das deutsche Kollegen sozusagen gar nicht verstehen können, sprachlich als auch politisch-kulturell. Ne? Also wir haben uns ja die Augen gerieben, was man dort sieht. Das Video ist ja so eine Mischung aus, weiß nicht, Mundel, Quentin Tarantino und Cotton. Ja? Also die meisten Szenen sind ja wirklich lächerliche Auftritte von diesen beiden Gockeln. Aber der Kern des Videos, nämlich dieser Korruptionstanz, der Kern sich von einer letztlich Putin-Vertrauten, wenn man das heute in den Kontext setzt, ein Medium kaufen zu lassen und der dafür Staatsaufträge in Milliardenhöhe zu geben, das war schon in München klar, dass er das nicht überleben kann. Und das ist, auch wenn wir heute jetzt sozusagen Putin anschauen, eigentlich so der Kernbestand gewesen. Diese Bereitschaft für ein korruptes russisches Regime, österreichisches Vermögen einzusetzen, um den eigenen Erfolg zu befördern und das Ganze am Rechnungshof vorbei über Vereine.
Wie ist das gelaufen, deine Tage damals in München?
Wir haben ja, ich glaube, man kann das jetzt mittlerweile schon erzählen, wir haben ja so ein Jahr davor, glaube ich, ungefähr mal so zarte Hinweise bekommen, da gibt es so ein Video mit dem Strache und ob wir Interesse haben. Und wir haben gesagt, ja, das ist wieder so ein Angebot und sind dem nicht wirklich nahegegangen. Und haben dann einige Zeit, bevor ich nach München gefahren bin, sozusagen Hinweise gekriegt, dass das Video gibt. Böhmermann hat das dann öffentlich gemacht, mehr oder weniger, und hat auch aus dem Umfeld Böhmermann war klar, dass es dieses Video gibt. Dann ist es relativ schnell gegangen und die Obermeiers, ich nenne sie jetzt mal so, haben mich nach München geladen, bin dann mit dem Railjet raufgefahren am Wochenende und saß dann in so einer kleinen Kammer, die mit Aluminiumfolie abgedeckt war, damit niemand reinschaut. Und habe dann auf so schallschluckenden Kopfhörern 7 Stunden Strache gehört.
Ui, das macht was mit einem. Ist nicht vergnügungssteuerpflichtig, nehme ich an.
Und das meiste war sozusagen schwer verständlich, Gequatsche, Wichtigtuerei. Aber diese Szenen waren einfach die sozusagen der Kern des Ganzen. Und da hat man schon in München gewusst, das kann diese Regierung nicht bestehen. Ich bin dann wieder zurückgefahren nach Wien und wir haben hier in diesen Räumen, wo wir sitzen, eben diese Ausgabe vorbereitet in Kooperation mit den Kollegen von der Süddeutschen und dem Spiegel, denen ich sehr zum Dank verpflichtet bin, weil das auch sozusagen den Falter positioniert hat in diesen Zeiten. Die haben uns damals vertraut und an Bord genommen und dafür bin ich ihnen heute noch dankbar.
Barbara Dott, im Rückblick sieht ja alles ganz logisch aus. Veröffentlichung, alle wissen, das war echt, die Aufnahmen sind echt, dann die Ibiza-Songs am Ballhausplatz und das Ende von Türkisblau. Wie zwangsläufig war dieser Ablauf? Hätte es auch anders kommen können?
Ich glaube, niemand, der das Video gesehen hat von den Beobachterinnen und Beobachtern, hätte gedacht, dass es anders kommt. Also es war irgendwie klar, dass Strache erledigt ist. Aber die Geschwindigkeit und die Rasanz, mit der dann sich quasi die politischen Folgen entwickelt haben, die haben, glaube ich, doch einige überrascht. Also mich persönlich auf jeden Fall. Es war ja binnen 24 Stunden eigentlich klar, dass das alles implodiert. Und ja.
Da haben ja die Akteure auch ziemlich mitgewirkt. Herr Strache in seiner durch die Antwort auf die Anfrage aus München und dann auch eigentlich der Sebastian Kurz, der dann sehr rasch die Ultimaten gestellt hat.
Naja, Kurz hat die Chance wahrscheinlich gut erkannt, sich quasi aus dieser Regierung frei zu spielen. Er hat dann noch kurz ein Ultimatum gestellt, hat gesagt, also Kickl muss weg. Das war relativ klar, dass die FPÖ das nicht akzeptieren wird. Den damaligen Innenminister Herbert Kickl sich quasi rausschießen zu lassen und damit war das Ende der Koalition eigentlich besiegelt. Und dann quasi der nächste Dreh, auch die Übergangsregierung von Sebastian Kurz, die nicht hält, die das Misstrauen im Parlament bekommt, plus eine Expertenregierung, die dann Van der Bellen einsetzt und Neuwahlen. Also das waren schon zeitgeschichtlich gesehen einmalige historische Momente.
Herr Essenthaler, gehen wir noch einmal zurück zu diesem Tag der Veröffentlichung. Sie sind damals nicht an die Öffentlichkeit gegangen und haben gesagt, ja, ich habe alles organisiert, wenn ich mich richtig erinnere. Oder warum nicht?
Primär, weil ich mich mit meinem Kollegen, dem Herrn Dr. M., dem Anwalt, der da mit mir tätig wurde, mich darauf geeinigt hatte, darauf verständigt hatte. Der zweite, primäre Grund war eigentlich vielmehr, dass wir ja noch den eigentlichen Zweck, den eigentlichen Ursprung des Ibiza-Videos, die Belege, die der Bodyguard, der Herr Rieberich, gesammelt hatte, an die Öffentlichkeit bringen wollten. Und wir waren nun mal noch nicht in der Position dafür. So gesehen schien es kontraproduktiv, die Dinge offen zu legen. Plus kommt dazu, muss ich ehrlich sagen, mir war schon klar, dass die Unwissenheit für gewisse Fliehkräfte sorgen würde und Zerwürfnisse, je länger man Dinge unklar lässt, desto mehr Legenden, Verschwörungstheorien werden geboren und dass das nicht nur für uns, sondern auch für die anderen Proponenten nachteilig sein könnte, war recht logisch und absehbar und wahrscheinlich bis zum gewissen Grad auch gewollt.
Was Sie gemacht haben, war irgendwie ein Job, das alles zusammenzustellen.
Ich habe, was ich gemacht habe, versucht, wie einen Job zu betreiben. Es war kein Job, aber ich habe die gleichen Parameter und Erwartungen, nehme ich an, wie an einen Job an die Sache herangelegt. Die konnte ich teilweise auch nicht erfüllen, muss ich dazu sagen. Ich habe mir eine Menge an Hopperlas geleistet, vielleicht, wenn man das so sagen kann.
Was war ein großes Hopperla? Verraten
Sie uns das? Berühmt geworden ist das Hopperla, dass man die Speicherkarten in Kameras vergessen kann, was ehrerweise, muss ich mittlerweile dazu sagen, jeder, den ich mittlerweile getroffen habe, der mit Kameras gearbeitet hat, mir gesagt, ist mir auch schon passiert. Vielleicht nicht unbedingt in dem Setting und in so einem wichtigen, in so einem wichtigen Moment, aber passiert offenbar, ist trotzdem etwas, wofür ich mich recht stark geschämt habe. War auch schlussendlich der Grund dafür, dass ich selbst so direkt in die Sache involviert war. Es war eigentlich nicht geplant, dass ich selbst also in Ibiza zum Beispiel anwesend sein würde, ursprünglich. Dem Fakt geschuldet, dass ich mir dieses Hoppala, wenn ich es mal so nennen kann, geleistet habe, war ich dann, sag ich mal, irgendwie fühlte ich mich moralisch verpflichtet, das wieder wettzumachen, indem ich mich stärker eingebracht habe, mehr eingebracht habe, als ich ursprünglich wollte und geplant hatte. Und das hat dann schlussendlich
wie zueinander geführt. Wie viele Kameras geführt. Und wie viele Mikrofone waren damals versteckt
in auf Ibiza?
Der Finca
in Ibiza? Ich hatte in Ibiza 13 Videosysteme und 2 Audiosysteme im Einsatz. Man muss dazu sagen, trotz besserer Vorbereitung ist mir trotzdem die Hälfte ausgefallen über die Zeit. Also offenbar habe ich nicht unbedingt das beste Händchen für Technik. Hatte ich auch nie, muss ich dazu sagen. Also ich habe davor noch nie mit Kameras gearbeitet gehabt. Ich möchte es auch nicht unbedingt wiederholen. Ich finde Kameratechnik sehr anstrengend, mühsam. Ich arbeite lieber so, wie ich davor gearbeitet habe.
Jeder, der mit Video je gearbeitet hat, weiß, mit einem Dutzend Kameras und Mikrofonen zu arbeiten, das ist irgendwie jenseitig so kompliziert.
Ja, das war mehr der Failsafe für mich. Also ich glaubte nicht, dass ich 13 Systeme brauchte. Ich habe 13 Systeme gebracht, weil ich vermutete, aus Erfahrungswerten von den Vortreffen, die ich ja davor in Wien hatte, die wir ja auch allesamt in irgendeiner Form dokumentiert hatten, gelernt hatte, dass Systeme ausfallen, Akkus leer rennen, Kabel sich lösen, ähnliche Dinge. Und auch das ist in Ibiza passiert teilweise.
Wenn ich zur Rezeption noch ganz, ganz kurz was sagen dürfte. Ich weiß noch sehr genau, wie wir dieses Video quasi verschriftlicht hatten und vor uns liegen hatten und die Tage vorher mit dem Florian überlegt haben, was wird passieren. Und da waren wir uns... Also die Monate vorher dachten wir, wenn das rausgeht, sind die weg. Die sind alle weg. Strafe ist weg, Gudenus ist weg, die FPÖ ist weg. In den Tagen vorher waren wir uns plötzlich einig, die werden das alle überleben, weil es ist ja dann doch nicht, wo ist das strafrechtlich Verwerfliche da genau drinnen? Findet man da überhaupt was, was sie vor Gericht bringt? Und wir waren uns in den direkten Tagen davor, waren wir uns relativ einig, das werden die überleben, weil die werden einfach sagen, das war nicht viel und dann geht's weiter. Weil wir das Medium Video unterschätzt haben. Der Fakt, dass jeder auf der Webseite der Süddeutschen und des Spiegel das, und beim Falter das dann nochmal und nochmal und nochmal hat anklicken können und die das hat sagen sehen und hat sagen hören, das, meine Meinung jedenfalls, hat den großen Unterschied gemacht, dass es war völlig wurscht, was die dann gesagt haben. Weil jeder konnte sehen, was da passiert ist. Jeder konnte die Stimmen hören, wie die begeistert über die Korruption gefaselt haben und ob das strafrechtlich irgendwie entscheidend vorwerfbar war oder nicht. Das war am Ende egal für die Rücktritte. Was man ja bis heute sieht, weil die strafrechtlichen Verfahren, die sich danach angeschlossen haben, sind ja entweder leider noch nicht mehr anhängig oder schon weg.
Florian?
Naja, man muss sagen, der Strache hat dann nachher die Europawahl mit 70.000 Vorzugsstimmen unter Anführungszeichen gewonnen. Also wäre die Spesengeschichte nicht gekommen, hätte Strache das politisch wahrscheinlich überstanden. Das darf man nicht vergessen. Er war kurz vor einer Rückkehr. Ich glaube, 2 Dinge muss man sagen, um das ein bisschen in der politischen Bedeutung hochzuheben, abgesehen jetzt von den Kameras und wie das war. Was waren die 2 wichtigen Dinge? Das eine war, dass der Mensch, der dieses Video gemacht hat, der Herr Hessenthaler, aufgrund eines Prozesses, den ich wirklich nach Lektüre aller Protokolle und ich war dort auch, meiner Meinung nach wirklich zu Unrecht verurteilt wurde. Ich sage das nicht leichtfertig. Ich mache seit 25 Jahren Justizjournalismus. Dieser Prozess hätte mit einem Zweifelsfreispruch enden müssen, weil die einzigen Zeugen, die es in dem Verfahren gegeben hat, 2 Zeugen waren die von einem Novomatic-Lobbyisten mit 50.000 Euro.
Und der ist bezahlt, der hier mit uns am Tisch sitzt, ist eigentlich der Einzige,
der ins Gefängnis gekommen ist. Und man muss das nochmal festhalten. Die einzigen 2 Zeugen wurden von einem Novomatic-Lobbyisten, zumindest einer davon, die andere war die Lebensgefährtin, mit 55.000 Euro bezahlt, haben ihre Verantwortung geändert und es gab sonst keinen einzigen Beweis. Und der Richter hat gesagt, der Umstand, dass sich die dauernd widersprochen haben, ist ein Beweis dafür, dass sie sich nicht abgesprochen
haben. Das war ein Drogendelikt, um das hier gegangen ist.
Das war ein Drogendelikt.
Hatte nichts mit
genau. Ibiza zu tun. Und jeder, der in dem Gerichtssaal gesessen ist, und ich habe mir viele Prozesse angeschaut, hätte sagen müssen, das ist im Zweifel freizusprechen. Das ist ein Justizskandal gewesen. Dazu stehe ich auch. Und das Zweite ist, dass wir eigentlich herausgefunden haben, dass der Sebastian Kurz das, was der Strache da sozusagen wollte, nämlich Steuergeld einzusetzen, um eine genehme Berichterstattung zu kriegen, dass das zumindest nach dem Geständnis des Thomas Schmidt der Sebastian Kurz gemacht hat, nämlich Steuergeld für angenehme Berichterstattung, Inserate zahlen dafür, dass ich fortgekommen habe. Und dieser Prozess läuft, und da kommen wir in den dritten großen Problembereich, nämlich, dass die WKStA seit 5 Jahren diesen Fall sozusagen anschaut wie so eine Matrioschka. Es geht sozusagen dauernd eine neue Figur auf, mit dauernd einer neuen Affäre, von Telekom bis Inserate bis Benko bis Wolf bis Inseratenaffäre, und 4 Leute abgestellt bekommt, um diesen Fall zu untersuchen. Das heißt, der Fall sauft gerade ab. 4 Leute, das ist die Besatzung eines Polizeiautos, die größte Korruptionsaffäre dieser Republik arbeiten sollen. Und die sind konfrontiert mit einer Polizei, der sie den Fall entzogen haben, weil nämlich einer der Ermittler, der auch gegen den Herrn Hessenthal ermittelt hat, dem Strache am Tag seines Rücktritts geschrieben hat: lieber HC, wann kommt ein Rücktritt vom Rücktritt? Die Republik also braucht dich.
Die Realität ist, dass es sein kann, dass es keine juridischen Folgen dieses ganzen Ibiza-Politskandals geben wird, oder?
Ich glaube, dass es zu einer Anklage gegen Kurz kommen muss. Ob es zu einer Anklage gegen Strache kommt wegen der Spesenaffäre, werden wir bald sehen.
Aber Kurz ist sehr vermittelt, Ibiza.
Sehr vermittelt. Es wird Strache wahrscheinlich die Person sein, die sozusagen am wenigsten ausfassen wird. Er hat auch eine sehr gute Verteidigung. Ja, sein Verteidiger hat das sehr geschickt gemacht, ohne Angriffe, ohne Untergriffe auf die Justiz. Wie das mit Kurz ausschaut, wird man sehen.
Noch eine Frage an Herrn Obermeier. Das sind ja 5 Stunden, oder wie viele Stunden ist das gesamte Video? Und wie haben Sie dann entschieden, was veröffentlicht wird?
Was wir hatten, war mehr als 7 Stunden. Und wir haben ganz nach dem journalistischen Prinzip, was ist entscheidend für die Öffentlichkeit, sind wir durchgegangen und haben versucht, quasi die Schlüsselmomente rauszusuchen, die das quasi belegen, die unsere Vorwürfe belegen. Wir hatten damals das Problem, dass unsere Juristen bei der SZ gesagt haben, eigentlich darf man in Deutschland den Ton, der Ton ist in Deutschland wahnsinnig geschützt, also mehr als Video, weil die Rechtsprechung so alt ist. Und es hieß, der Ton darf nicht gesendet werden. Wir müssten jemanden nachsprechen lassen. Also wir hätten Herrn Strache quasi von einem neutralen Sprecher nachsprechen lassen müssen über dem Video. Das habe ich dem Florian erzählt, dass das gerade schlecht ausschaut. Dann hat er gesagt, spinnt's hier, dann machen wir es allein. Also, dann sind wir wieder zu den Juristen gelaufen und dann hat irgendwann der Herr Krach, der Chefredakteur der Süddeutschen Zeitung, hat sich das nochmal präsentieren lassen und dann waren wir uns aber einig, wir machen das, weil der Ton ist essentiell für das Verständnis dieses Videos. Und daraufhin haben wir dann eben diese 7 Sequenzen, die aber jeweils etwas belegen mussten. Die mussten jeweils einen Vorwurf belegen. Wir hätten es nicht zur reinen Unterhaltung ins Netz stellen dürfen. Das war völlig klar. Es war auch klar, dass uns Strache angreift. Er hat uns auch angegriffen. Wir haben aber gewonnen, weil es ganz klar nach Ansicht der Richter ein überwiegendes öffentliches Interesse daran gibt, dass die Menschen sehen und hören, was er da gemacht hat, was er da gesagt hat.
Ist das gesamte Video eigentlich einsehbar, einhörbar? Also wenn ich das jetzt sehen will, nicht, dass ich jetzt das dringende Bedürfnis hätte nach 7 Stunden Strache, aber es hat ja auch die Beschuldigung gegeben der FPÖ, dass das manipuliert wurde und so weiter. Kann man es einsehen?
Ich glaube, in der gesamten, also inhaltlich in der Gesamtheit wohl ja. Abgesehen von irgendwelchen unwichtigen Nebenschauplätzen, aber ich glaube, wirklich jetzt dezidiert das Gesamte ist, glaube ich, nicht online gegangen.
Ich glaube übrigens, was Herr Obermeier gesagt hat, also hätte man synchronisiert damals, bin ich mir nicht sicher, ob es die politischen Folgen gehabt hätte.
Na, keinesfalls, das war auch der Grund, wo wir gesagt haben, wir bringen das, egal ob sie uns jetzt einsperren, weil das wichtig war, es zu zeigen. Wir haben da vielleicht als kleines österreichisches Unternehmen, können wir vielleicht ein bisschen frecher sein als die Süddeutsche, die ja sozusagen der publizistische Tanker von ganz Deutschland ist. Ne? Also insofern war das wichtig. Es hat sich ja auch Strache nie darüber beschwert, dass man das Video, also dass man den Ton geschnitten hätte. Er hat ja zwar immer behauptet, es sei manipuliert worden, indem man gewisse Passagen weggelassen hat, aber er hat ja auch ein Buch darüber geschrieben, aber letztlich hat er nie sozusagen beweisen können, worin die Manipulation bestand. Ja, also ich habe ja immer gerechnet, dass Strache behaupten wird, dass in die Worte hineingeschnitten wurde. Heute würde er wahrscheinlich sagen, das ist von der KI und er hat das gar nie gesagt und das ist eine Fälschung. Aber das hat er interessanterweise nicht gesagt und das muss man sagen, das war die große Leistung des Bastian Obermeier, weil er nämlich wir nicht verraten haben, dass wir ein Video haben. Bis zum Schluss. Also in allen Anfragen wurde ja dem Strache nicht verraten, dass es ein Video gibt, sondern es wurde ihm ja sozusagen nur offenbart, das soll er gesagt haben. Und ich glaube, deshalb hat Strache auch nicht wirklich gewittert, was da auf ihn zukommt.
Nur ganz kurz, das war jetzt nicht meine Leistung, das war natürlich unser Team. Und ich glaube, was total eine große Rolle gespielt hat, auch, dass wir schon vor Veröffentlichung einen Forensiker haben drüber schauen lassen, der uns schon vorher quasi ein schriftliches Gutachten gegeben hat, das eben nicht manipuliert wurde am Ton, so dass wir das quasi mitgeliefert haben mit der Veröffentlichung. Und Strache konnte gar nicht erst sagen, das wurde doch der Ton manipuliert, weil das wäre ins Leere gelaufen, weil wir hatten irgendwie zwei Gutachten, die beide besagt haben, es wurde der Ton nicht manipuliert. Und was er gemeint hat, war natürlich, wir haben weggelassen, was ihn entlastet hat, nämlich, dass er in dem Video auch mal gesagt hat, ich bin nicht bestechlich und nur gesendet haben, was ihn belastet hat. Aber das ist ja ganz normal im investigativen Journalismus, dass man etwas, was quasi belastend ist, weil es nahelegt oder zeigt, dass sich jemand fehlverhält, dass man das nimmt und wenn jemand nur verbal sagt, aber ich mache ja nie was illegal ist, das hat ja nichts damit zu tun, wenn du 3 Minuten später anbietest, dass du was nennen, Wagen stiehlst oder irgendwas machst, das ist dann das Entscheidende, dass man eine Tat anbietet.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Noch eine Frage, Herr Hessenthaler, zur Entstehungsgeschichte. Sie haben ja die falsche Oligarchennichte organisiert, Sie haben die Vorbereitung organisiert, aber Sie haben in einem Team gearbeitet mit einem Wiener Anwalt, Ramin Mirfakray, Sie haben gesagt Dr. M., der sich zu der ganzen Causa nicht äußert in der Öffentlichkeit, nicht mit den Journalisten spricht, aber es heißt von dem, ist das Geld gekommen, ist das finanziert
also
worden.
Team, wie gesagt, also ich war in der Durchführung frei, das war auch meine Kondition.
Er hat sozusagen den Auftrag gegeben und das Geld zur Verfügung gestellt, kann man das so sagen?
Auftrag war es auch nicht, weil beim Auftrag gibt es jemanden, der einen Anweisungen geben kann, Ziele setzen kann, das war es nicht. Wie gesagt, das war für mich, ich bin auch nicht sicher, ob ich einen Auftrag solcher Art überhaupt angenommen hätte, jetzt wenn jemand gekommen wäre als normaler Klient zu mir. Ich glaube fast nicht. Es war tatsächlich, also ich habe recht klar gemacht, wir haben uns abgestimmt, wir haben Ideen ausgetauscht, wir haben diskutiert, wir haben alles Mögliche, wir haben uns auch gegenseitig Vetorechte eingeräumt bei unseren Entscheidungen. Aber es war jetzt nicht so, dass er in die Durchführung der Sache involviert war. Viele Sachen wusste er überhaupt nicht, bis es passiert war oder bis danach. Für mich war es ein geteilter Leistungsbereich, wenn man so will. Das eine war halt das Operative, das hatten wir abgemacht, das ist meine Sache. Das in irgendeiner Form nach außen spielen war dann sein Part oder hätte sein Part sein sollen. Aber wie gesagt, es war eine meiner Konditionen anfänglich, weil ich ihm sagte, wenn ich sowas angreife, was mir schon klar war, dass es deutlich heikel sein könnte, vielleicht nicht im Outcome, aber vom Fallout her, dass ich also nicht jemanden habe, der mir sagt, okay, ich erwarte jetzt das, ich erwarte jenes. Natürlich habe ich mir selbst gewissen Druck dann auferlegt, speziell nachträglich, als ich, wie gesagt, meine vorher angesprochenen Hopperlas geliefert hatte. Aber es war jetzt nicht so, dass mir jemand gesagt hat, okay, du hast jetzt einen Zeitrahmen oder so wird es gemacht. So oder so
soll wie viel hat das Projekt an Herrn Mirfakray gekostet?
Das müsste man Herrn Mirfakray fragen. Tatsächlich habe ich das nie zusammengerechnet. Ich glaube, was unterschätzt wird, nicht alle unsere Versuche sind kausal mit dem Ibiza-Video in Verbindung zu bringen oder direkt. Dementsprechend sind auch Gelder in andere Richtungen geflossen, in Linien, die nicht unbedingt erfolgreich waren.
Ich hab gelesen, Sie haben dem Kurier mal gesagt, das hat 100.000 Euro ungefähr gekostet.
Ich habe dem Kurier sicherlich gar nichts gesagt.
Weil also mit dem steht Kurier, im Kurier.
Weil ich mit dem Kurier, glaube ich, nie mehr über dem geredet habe.
Aber 100.000 Euro ist eine überschaubare Zahl.
Ich glaube, ich habe irgendwo mittel sechsstellig gesagt. Ich glaube, bei meinem Wolf war das in der ZIP2, der mich dann irgendwie bei 500.000 Euro festnageln wollte. Das, glaube ich, hat es nicht erreicht. Ich würde meinen, dass, wenn man, die Frage ist, wie man es zusammenrechnet, also allein die Treffen mit den Obermeiers über das Jahr hinweg aufgrund der von mir selbst auferlegten höheren Sicherheitsansprüche waren recht kostspielig, weil ich recht hohe Sicherheitsvorkehrungen gefahren habe. Also ich glaube, allein das hat, nur die Treffen mit den Journalisten haben mich, glaube ich, einen fünfstelligen Betrag gekostet, locker. So gesehen, in der Gesamtheit wird es sich irgendwo bei 200.000 bis 300.000 Euro einpendeln, wenn man alles zusammennimmt.
Ich frage deshalb, weil das ist ja auch eine Frage nach Ihrer Motivation. Sie sagen immer, das war ein zivilgesellschaftliches Projekt.
Das was hat genau meinen Sie? Mir vorher gesagt, ich habe das unterstützt, ich habe das nicht gesagt. Entschuldigung,
die Frage. Was genau ist damit gemeint?
Das müssten Sie ihn fragen. Wie gesagt, diese Worte wurden von ihm gewählt. Ich würde denen prinzipiell zustimmen wollen, aber es ist jetzt nicht etwas, was ich gewählt habe. Ich glaube, er hat das mit seinen Anwälten damals, diese Worte gefunden. Mich hat niemand je nach der Idee nach gefragt. Ich glaube auch ehrlich gesagt, man muss von meiner Perspektive aus betrachten. Ich glaube, die Motivationen haben sich geändert über die Zeit, wenn ich ganz ehrlich sein soll. Also anfänglich war das Ganze für mich, glaube ich, als ich zusagte, war es ein Freundschaftsdienst. Dann war es vielleicht sowas wie ein Brain-Teaser bis zu einem gewissen Grad. Und irgendwann ist es zu einer ehrlichen Empörung und Überzeugung hochgekocht. Aber das hat sich entwickelt. Also es war jetzt nicht so, dass ich von vornherein losgegangen bin und gesagt habe, hurra, hier ist eine Chance, die FPÖ zu demontieren oder den Herrn Strache zu demontieren oder den Herrn Gudenus lächerlich zu machen oder die SZ irgendwie in die Position zu bringen, irgendwelche Preise abzuräumen. Das war das alles nicht.
Es ist ja auch, hat ja auch Versuche gegeben, mit dem Video Geld zu machen. Es gibt verschiedene, ich lese, es gibt verschiedene Leute, die sagen, es ist ihnen angeboten worden für viel, viel Geld.
So. Auch ich habe das vernommen. Wie gesagt, ich war dabei nicht anwesend. Es war, wie gesagt, der Teil der Dinge, der nicht mich betraf. Ich habe einen Teil davon gewusst. Einen Teil davon, muss ich ehrlich sagen, habe ich aus dem Aktor herausgehört. Dementsprechend bin ich wahrscheinlich nicht die richtige Person, jetzt dazu großartig Stellung zu beziehen. Ich glaube zu verstehen, was probiert wurde, und ich bin mir eigentlich sicher.
Von 2 bis 3 Millionen Euro die Rede, das wäre natürlich ein riesiger, also wenn man 300.000 investiert und dann hofft, dass man 3 Millionen rausbekommt.
Ja, nein, wenn man sich selber refinanzieren, wenn man sich selber refinanzieren will, ist das richtig. Die Punkt war nur, es war nicht der Punkt, die Refinanzierung oder die Gewinnerreichung. Der Punkt war wohl, so wurde es mir glaubwürdig transportiert und ich habe das auch bis zu einem gewissen Grad bestätigen können, dass eben die Quelle, dieser besagte Bodyguard, zumindest zu gewissen Zeitpunkten nach Absicherung verlangte, was ich jetzt nicht falsch oder verwerflich fand. Ich muss ehrlich sagen, ich finde das in Anbetracht der Dinge, die ich erlebt habe, wahrscheinlich nicht einmal ganz unklug. Und wenn man 3 Millionen nicht schwarz zahlt, sondern versteuert bleiben, nicht 3 Millionen übrig, sondern 1,5 Millionen. Und 1,5 Millionen ist dann nicht mehr ganz so viel, wenn man sich die Anwalt... Also nur zum Vergleich, ich hatte Glück mit meinen Anwälten, die irgendwann eine sehr starke Überzeugung für diesen Fall entwickelt haben. Aber ich weiß zum Beispiel, dass andere Involvierte in diese Causa, die deutlich weniger Verteidigungsleistungen in Anspruch nehmen mussten, die Million knapp touchiert haben mit ihren Anwaltskosten. Also das ist dann, glaube ich, nicht mehr ganz so absurd, diese Summen.
Barbara, ist beides möglich, sozusagen eine zivilgesellschaftliche Motivation auf der einen Seite, gleichzeitig die Hoffnung, die Erwartung, dass man damit Geld machen kann?
Ich möchte nur mal ganz kurz unterbrechen. Es sind ähnliche Worte, sie bedeuten was anderes. Geld machen bedeutet in meinen Augen zumindest Geld verdienen. Das war nicht die Absicht der Dinge. Die Absicht der Dinge war, einen Fonds zu kreieren, der an einer Quelle Geld ausschütten würde, um eventuelle Anwaltskosten, juristische Kosten, sonstige andere Nachteile Richtung Renten, Absicherungen etc. aufzufangen. Es war nicht Ziel der Dinge, einen Geldkoffer an jemanden zu übergeben und ihm zu sagen, hier kauft ihr eine Yacht und nimm ein Auto noch dazu. Das war nie der Punkt der Dinge. Ich glaube, das ist zum Beispiel auch dem Herrn Böhmermann sehr detailliert transportiert worden auf seine Nachfrage, weil auch er diese Vermutung geäußert hat bei unserem Treffen. Deswegen möchte ich das hier nochmal unterstreichen. Es war nicht das Ziel dahinter, Geld zu machen, es war das Ziel dahinter, Geld zu akquirieren.
Wenn ich dazu ganz kurz sagen darf, weil die Frage des Geldes im Raum steht, und da ist es schon wichtig zu wissen, dass wir zum Beispiel nie gefragt wurden, ob wir bezahlen, oder uns wurde nie gesagt, ihr kriegt das Video, wenn ihr so und so viel hinlegt, sondern das war einfach kein Thema. Wir sind rein in das Gespräch und haben sehr früh im ersten Gespräch klar gemacht, dass wir das journalistisch angehen und dass wir nie für irgendwas bezahlen. Und das stand aber nicht dem im Weg, dass wir es dann bekommen haben. Und es wurde auch nie gesagt, wenn ihr doch zahlt, geht's schneller oder wie auch immer, sondern das nur mal von der anderen Seite, dass es nicht so, also wir hatten nie das Gefühl, dass hier etwas meistbietend versteigert wird, sondern wir hatten immer das Gefühl, hier geht's um Wohnhaupt.
Florian, aber es hat doch, ich meine, ich bleibe jetzt ein bisschen dran, weil das gehört zur Geschichte. Es gibt mehrere Personen, die sagen, das Video ist angeboten worden, es hat ja eine Zeit gedauert, 2 Jahre, bis das wirklich dann in die Öffentlichkeit gekommen ist. Und da ist es um viel, viel Geld gegangen.
Ich kann das sozusagen bestätigen, was der Herr Essenthaler sagt. Die Frage nach finanzieller Unterstützung, die stand im Raum. Und wir haben hier intern diskutiert, wie wäre so etwas sauber möglich. Und eine Idee, die hier ventiliert wurde, war, dass es jemanden gibt, der die Bildrechte kauft an dem Video und sie uns sozusagen zur Verfügung stellt. Das war eine Idee, die mal kurz ventiliert ist. Das ist nicht passiert. Es ist dann sehr schnell gegangen, nachdem Böhmermann sozusagen die Sache geoutet hat, ist das Video sehr schnell veröffentlicht worden, ohne was dafür zu bezahlen. Ich finde, dass diese Frage letztlich wegführt, und das ist insgesamt zu den politisch relevanten Fragen dieses Videos, weil die Frage ist doch, was hat dieses Video, was hätte es Österreich gekostet, wenn es dieses Video nicht gegeben hätte? Dann hätten wir heute Frau Kneißl als Außenministerin, wir hätten heute Herrn Kickl als Innenminister, wir hätten wahrscheinlich keinen österreichischen BVD mehr, sondern wir hätten, wie wir mit Herrn Weiß und Herrn Ott wissen, möglicherweise einen von russischen Agenten unterwanderten Verfassungsschutz. Wir wissen aus den Chatgruppen von Herrn Wilimski, dass die FPÖ den ORF im Wesentlichen als öffentlich-rechtliche Institution abschaffen wollte. Genau das, was Strache 2017 gefordert hat. Zack, 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 raus mit den Kritischen, hinein mit den Loyalen. Also ich glaube, man muss die Frage anders stellen. Nicht, was hat der Essenthaler gefordert, sondern was hätte es uns gekostet als Republik Österreich, wenn dieses Video nicht veröffentlicht worden wäre? Wie wäre die ganze Pandemiezeit verlaufen? Da wäre die Frau Hartinger Klein Gesundheitsministerin gewesen. Ja.
Aber Journalistinnen und Journalisten sind neugierig und die Öffentlichkeit ist auch neugierig.
Ich habe das Gefühl, dass wir in Österreich, auch wir hier beim Falter oft, uns sozusagen in der Hinterbühne sehr interessieren. Aber die eigentliche Frage der Vorderbühne, was ist da eigentlich zum Vorschein gekommen? Nämlich ein späterer Vizekanzler, der korruptionsbereit war. Ein System der Parteienfinanzierung am Rechnungshof vorbei über Vereine, und diese Vereine gibt es, die haben wir auch gefunden, die heißen Institut für die Sicherheitspolitik, die heißen Alois-Mock-Institut, die heißen Ideenschmiede, diese Agenturen, die haben wir gefunden, da sind Geständnisse gemacht worden, da sind Politiker unmittelbar finanziert worden, da sind Geldkoffer herumgetragen worden, da sind Geld sozusagen in bar übergeben worden. Das sind die wichtigen gesellschaftspolitischen Verwerfungen nach dem Video gewesen. Und da ist es mir eigentlich als Journalist völlig wurscht, welche Motivation jemand hat, dieses Video zu machen, sondern wichtig war, was hat dieses Video letztlich aufgedeckt.
Hören wir noch einmal hinein in dieses Video, in eine Passage, bei der Strache vom Kauf der Kronenzeitung fantasiert, um Wahlen zu beeinflussen, und indem er die falsche Oligarchennichte er verspricht öffentliche Aufträge, die bisher an die Strabag gegangen sind.
Dann sage ich Ihnen, soll sie nämlich eine Firma wie die Strabag gründen, weil alle staatlichen Aufträge, die jetzt die Strabag kriegt, sind Zähler werden. Sobald das der Fall ist, müssen wir ganz offen reden. Dann müssen wir zusammenrufen, müssen sagen, so, da gibt es bei uns in der Krone zack, 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 diese drei, vier Leute, die müssen gepusht werden, diese drei, vier Leute, die müssen abserviert werden.
Dieses Zack, 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 mit dem der Strache in der Kronenzeitung aufräumen wollte, hat natürlich sehr unmittelbare Auswirkungen gehabt. Barbara Todt, bis zum Ibiza-Video war ja die Kronenzeitung auf Strache-Kurs. Das hat sich innerhalb von 48 Stunden, 24 Stunden geändert, oder?
Ja, und ein wichtiger Kronenzeitungsjournalist, der verantwortlich dafür war, dass FPÖ und Krone quasi so Pussy-Pussy miteinander waren, Richard Schmidt, musste das Haus verlassen. Ja, also für die Krone hat das einiges geändert, und sie kann sich jetzt natürlich, was sie immer auch macht, noch im Nachhinein als die darstellen, die fast Opfer einer politischen sozusagen Übernahme wurde, und ihre Unabhängigkeit extra betonen. Etwas, was man mit Vorsicht genießen muss.
Es ist ja eine Folge, die ja jetzt auch fürs politische, öffentliche Klima in Österreich durchaus Konsequenzen hat. Also das ist, würde ich jetzt vom Standpunkt des freien Journalismus als einen der großen Fortschritte sehen, dass die Corona-Zeitung nicht mehr ein Kampfblatt ist, eine Boulevardzeitung. Man kann alles Mögliche nicht mögen an der Corona-Zeitung, tue ich auch, aber es ist nicht mehr ein Kampfblatt für die FPÖ, oder?
Ich wäre vorsichtig, weil sie natürlich in Ansätzen immer wieder auch noch Kampagnen fährt, die mit FPÖ-Themen zu tun haben. Aber was vielleicht jetzt nicht mehr ganz so der Fall ist, ist das, was dieser besagte Journalist Schmidt besonders gut gemacht hat, nämlich mit Strache und dessen Facebook-Seite tatsächlich in einem Ping-Pong sich gegenseitig die Online-Klicks hin und her zu schupfen. Das passiert nicht mehr. Aber fast doch relevanter finde ich eigentlich, dass uns das Ibiza-Video davor bewahrt hat, dass die FPÖ den ORF auf die Art und Weise reformieren konnte, wie sie es nämlich intern vorgehabt hat. Das hätte Österreichs Medienlandschaft tatsächlich und auch die Medienfreiheit in Österreich sehr geschwächt.
Ich würde gerne widersprechen. Ich beobachte jetzt bei dem zweiten Dichand-Produkt, nämlich der Zeitung Heute von Eva Dichand, die ja fast schon die, ich glaube, höhere Reichweite in Wien hat als die Krone oder nahe drankommt, dass sie genau das macht, was der Richard Schmidt gemacht hat bei die Krone, nämlich mit Kickl. Man gebe einmal in die Heute-Suchmaske das Wort Kickl ein und man wird erstaunt sein, wie viel 1:1 Presseaussendungen des Herrn Kickl völlig ungefiltert rausgejagt werden. Auch des Herrn Nepp in Wien, des Herrn Kraus und wie der neue Chefredakteur, der Clemens Oestrich, dieses Blatt gedreht hat. Früher war da der Christian Nusser, der hat versucht, aus dem Heute so eine bürgerliche Boulevardzeitung zu machen. Mittlerweile ist das ein FPÖ-Kampfblatt geworden und wir sehen genau das Gleiche. Man muss nur hinschauen und man muss es sich im Detail anschauen. Das Zweite ist, dass die Kronenzeitung danach Sebastian Kurz aufs Schild gehoben hat und wie wir heute wissen, aus den Chats auch gegen des Herrn Thomas Schmidt durch staatliche Zuwendungen. Also dass die Krone irgendwie eine Zeitung geworden ist, die journalistische Prinzipien befolgt, das würde ich doch sehr in Abrede stellen.
Das ganze Projekt des Ibiza-Videos ist ja verfilmt worden auf Sky. Da ist ein vierteiliger Polit-Thriller daraus gemacht worden. Sie werden, ist ein Teil davon, einem Schauspieler, sehr populären Schauspieler gespielt, Nikolaus Ovčarek. Erkennen Sie sich da wieder in dem Hessenthaler des Ovčarek auf Sky?
Ich habe ihn zufällig mal getroffen vor ein paar Monaten im Restaurant und er sagte zu Recht, er wusste nicht, wie er die Rolle anlegen sollte, weil kein Mensch Informationen wirklich über mich hatte. So gesehen ist es schwer, mich darin wiederzuerkennen, weil er hat die Rolle praktisch selbstständig mehr oder weniger angelegt oder anlegen müssen. Es ist gut gespielt, was erkenne ich mich selber drin wieder. Ich muss ehrlich sagen, das, was mich am meisten gestört hat, war die Wohnungseinrichtung, die mir zugeordnet wurde.
Nicht der Bierbauch?
Ich fand das relativ beleidigend. Den Bierbauch habe ich noch irgendwie verkraften können, aber die Wohnungseinrichtung fand ich etwas beleidigend. Aber ja.
Die Reporter der Süddeutschen kommen ja auch vorgespielt von Schauspielern, Stefan Muhr und Patrick Guldenberg. Realistisch, deren Darstellung, Herr Obermeier?
Ich finde es eine wahnsinnig unterhaltsame Serie geworden. Ich hätte nicht gedacht, dass man sowas Politisches so kurzweilig darstellen kann. Mir hat es total Spaß gemacht. Man sieht sich natürlich nicht wirklich selber. Das ist ja, also da müsste man, glaube ich, schon wirklich seltsam verdrahtet sein im Kopf, sondern man sieht halt da immer jemand, der eine Rolle spielt und man weiß, wie es wirklich war. Manchmal war es ganz ähnlich, manchmal war es ganz anders, aber dafür sind auch fiktionale Serien da.
Da gibt es eine Szene, die auch zur Motivation der Organisatoren viel aussagt, wo die Familie des Anwalts zusammenkommt, die Zuwanderer aus dem Iran sind und die empört sind über die Anti-Ausländer-Hetze der FPÖ und des Herrn Strache. Und aus der Idee, aus der Motivation, so ist das, sieht man das bei Sky, ist dann ganz entscheidend das Ibiza-Video gekommen. Das kommt also dem zivilgesellschaftlichen Erklärungsmuster sehr nahe.
Kann ich für den Herrn Dr. Emre sprechen und ich war auch nicht dabei, aber was ich sagen kann vielleicht, was ich zumindest meines Wissens nach, läuft die Historie so, dass der Vater des Herrn Dr. M. vor der Revolution des Schahs, als er offenbar das Gefühl hatte, hier werden Dinge in Umwälzungen kommen, für sich beschloss, seine Familie aus dem Iran herauszubringen, dort sehr viel Vermögen zurückließ und praktisch Sicherheit seiner Familie über die eigenen Vermögenswerte stellte, hier in Österreich ankam und sich hier wiederum eine Existenz aufbaute. Dass da eine gewisse Ursprungsmotivation nicht unwahrscheinlich ist, würde ich annehmen. Aber wie gesagt, ob dieses Treffen so stattgefunden hat, dieses Familientreffen, weiß ich nicht.
Herr Barbara Todt, inwiefern ist Ibiza politisch aufgearbeitet?
Noch lange nicht. 5 Jahre sind zwar schon eine Zeit, wo man ein bisschen klarer sieht, aber die Aufarbeitung läuft und wird, glaube ich, auch noch lange dauern.
Herr Obermeier, was hat Ibiza eigentlich mit dem österreichischen Image international, auch der Stellung Österreichs sozusagen gemacht, ist ja an sich ganz gut. Wenn Korruptionsverdacht ist, dass dann so rasch innenpolitische Konsequenzen gezogen werden, wie das hier der Fall war, oder?
Ich weiß nicht, ob das Image von Österreich verändert hat. Ich glaube, das ist ein bisschen sehr hochgegriffen dafür. Ich glaube, es ist jedenfalls, wenn man so auf Journalistenkonferenzen mit anderen spricht, dann hat man sehr schnell die einhellige Meinung, dass es eine der unterhaltsamsten Affären war, die es bisher so gab, weil einfach so viel passiert ist und so viele, also das so bildlich durch dieses Video, durch diese Falle, durch diese Oligarchen, es ist einfach so viel da, was unheimlich unterhaltsam ist, was dazu hilft, dass man gern drüber redet, aber ob jetzt das irgendwie das Image Österreichs, das ja vorher jetzt auch nicht das Allerbeste war international durch Haider und dessen Vorgängerregierung. Ich würde jetzt mir nicht trauen zu behaupten, dass es irgendwas verändert hat.
Man muss es auf jeden Fall aushalten, dass die Leute, die politisch interessiert sind in Europa, etwas wissen über den Sturz des Strache und des Sebastian Kurz. Florian, es hat diverse Untersuchungsausschüsse gegeben. Danach, inwiefern ist für die Zukunft es ein Riegel vorgeschoben worden, dass es solche Korruption möglich ist, beziehungsweise wo war das nicht möglich?
Also die strukturelle Reform des österreichischen Staats hat nicht stattgefunden. Ganz im Gegenteil, die wenigen Initiativen, die es gegeben hat, zum Beispiel von der WKStA-Staatsanwältin Jilek, die ein Korruptionsvolksbegehren angestoßen hat, das ist abgesoffen, weil es der FPÖ und letztlich auch der ÖVP gelungen ist, Korruptionsaufdeckarbeit der WKStA zu diskreditieren. Die haben sie als Staat im Staat denunziert. Der Sebastian Kurz konnte sich immerhin als Ex-Kanzler vor den Gerichtssaal stellen und behaupten, dass die WKStA Zeugen unter Druck gesetzt hat, Zeugen dazu gebracht hat, falsch auszusagen. Also er hat ja konstant falsche Zeugenaussage angedichtet und damit Amtsmissbrauch. Es hat eigentlich keine wirklich, bis auf ein paar kleine Änderungen im Strafrecht, keine wirklichen strukturellen Änderungen im Korruptionsstrafrecht gegeben. Im Gegenteil, es ist eher abgeschwächt worden. Wir haben darüber diskutieren müssen, ob wir ein Zitierverbot kriegen, ob wir überhaupt das Akten zitieren dürfen, weil das der ÖVP nicht gepasst hat. Und wir haben letztlich eine FPÖ, die jetzt stimmenstärkste Partei werden könnte, in der Steiermark den Landeshauptmann stellen könnte. Und zwar eine FPÖ in der Steiermark, die gerade von den eigenen Leuten der Korruption bezichtigt wird, wo es wieder Tonaufnahmen gibt, diesmal im Würstelstand, nicht in Ibiza, wo jemand sich selbst in der FPÖ belastet. Also ich bin sehr pessimistisch, was das Outcome betrifft, weil, glaube ich, in der Öffentlichkeit nicht angekommen ist, was es bedeutet hätte, wenn sich eine politische Elite einer illiberalen Demokratie verpflichtet fühlt. Und das ist das, was den Kern des Ibiza-Videos ausmacht, dass hier Herr Strache von Orban geträumt hat, einem korrupten und illiberalen Staatschef, dass er geträumt hat vom Herrn Putin, den er bewundert hat in dem Video, wo auch noch ein Herr Sigi Wolf gesagt hat, wir brauchen eine Demokratur in Österreich und wir brauchen also härtere, weniger Demokratie. Das haben wir nicht verstanden. Und darum bin ich sehr pessimistisch, auch wenn ich in den Herbst blicke, dass dieses Land auf die falsche Fährte fährt.
Herr Hetzenthaler, es hat ja halb im Ernst, halb im Scherz von manchen geheißen, eigentlich sollte man den Organisatoren dieses Videos einen Orden geben und nicht sie so verfolgen, wie man sie verfolgt hat, weil sie geholfen haben, auch als Person diesen Albtraum von Kurz Strache loszuwerden. Orden wird es wahrscheinlich sich nicht ausgehen, aber hat sich irgendjemand bei Ihnen bedankt schon dafür, was Sie da gemacht haben?
Ach doch, ja, immer wieder kommen ab und an immer noch Leute auf mich zu. Es gab jetzt vor kurzem eine wieder aufgelebte Spendenkampagne, die erstaunliche erfolgreich offenbar war, zu meiner eigenen Überraschung. Ich bin auch nicht auf der Suche nach einem Orden. Was mir ehrlich gesagt wichtiger wäre und was ich angemessener finden würde, wäre die Aufarbeitung dieser Verfolgung und dieses Justizverfahrens. Und zwar nicht, weil es mich befriedigen würde, sondern weil ich einfach glaube, dass hier derartig Grenzen überschritten wurden, und zwar konsequenzlos, dass meiner Erfahrung nach, und ich habe doch mit einigen diversen Sicherheitsapparaten etc. zu tun gehabt in meinem Leben, wenn Grenzen einmal überschritten sind, dann sind diese Grenzen gefallen. Und das lässt wenig Gutes erahnen für zukünftige Dinge. Deswegen wäre es, glaube ich, im Interesse nicht meiner selbst nur, natürlich habe ich ein gewisses Eigeninteresse, aber unabhängig davon, ich glaube, es wäre generell im Interesse des Landes, wenn man so große Worte wählen kann, irgendwann einmal einen sehr genauen Blick und einen sehr kritischen Blick auf diese Vorgänge zu werfen und was auch immer sich daraus dann an Schlüssen ziehen lässt.
Florian Klenk, wie groß sind die Chancen, dass es so etwas gibt wie eine Korrektur bei dem Urteil, das du als Fehlurteil bezeichnest?
Null. Es hat auch das OLG und der OGH das Urteil betoniert. Ich würde eigentlich raten, dass man die Verfahrensprotokolle in diesem Verfahren einmal ins Netz stellt, dass die Leute das nachlesen können. Ich weiß nicht, ob der Herr Eisenthaler unschuldig ist, ob er wirklich die Drogen verkauft hat oder nicht, die man ihm vorgeworfen hat. Das kann ich nicht beurteilen. Ich kann nur beurteilen nach eigenem Ausschein, wie Zeugen sich in einem Gerichtssaal verhalten und wie sich Zeugen widersprechen. Und ich kann sagen, wäre da nicht der Herr Eisenthaler gesessen, sondern der Herr Kurz oder der Herr Strache oder der Herr Kickel, dann hätte das Gericht mit Sicherheit gesagt, ich habe einen Zweifel. Und das österreichische Strafrecht sieht vor, dass wenn auch nur ein leiser Zweifel an der Schuld eines Beschuldigten ist, dann ist er freizusprechen. Und wenn der Richter gesagt hätte, Herr Eisenthaler, ich glaube persönlich, dass Sie die Drogen vercheckt haben, weil Sie haben eine Vorgeschichte, die wir in den Aktendeckeln haben, aber in diesem Fall habe ich Zweifel. Sie sind jetzt eineinhalb Jahre in U-Haft gesessen, oder wie viel? Zwei? Eineinhalb? Sie haben jetzt ein Übel verspürt. Gehen Sie nach Hause, ich spreche Sie jetzt im Zweifel frei. Das hätte ich irgendwie nachvollziehen können. Aber man hat schon das Gefühl gehabt, dass hier die Polizei mit einem unglaublichen Ehrgeiz aufgetreten ist, die Hinterbühne auszuermitteln. Aber die Vorderbühne, dort, wo die politisch relevanten Fragen gestellt werden, bis heute nicht zu einem Ende kommen.
Das war's aus dem Podcast-Studio des Falters. Nicht ganz zuversichtlich. Danke fürs Mitmachen hier in der Redaktion, danke fürs Mitmachen in München. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW zuhören. Was los ist in Österreichs Politik auf der Vorderbühne, genauso wie auf der Hinterbühne, das lesen Sie im Falter. Ich empfehle ein Abonnement des Falter. Alle Informationen dazu gibt es im Internet unter der Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet, Miriam Hübel betreut die Audiotechnik für diese Sendung. Ich verabschiede mich bis zur nächsten Folge.
Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination. YahooFinance.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.